Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax, dem Kanzlei-Podcast von LexWareOffice. Heute müssen wir leider auf Olaf verzichten und deswegen habe ich unsere Studiogäste vor die Kamera gezerrt, um mit den beiden Damen zusammen das Intro aufzunehmen. Mandy, kannst du uns mal die Dagmar vorstellen?
Ja, gerne. Dagmar ist die Gründerin von Kassentingeln und von Tube.
Tube, okay. Ich bin schon gespannt auf die Erklärungen später. Dagmar, stellst du uns bitte Mandy vor?
Mandy ist die Bilanzbuchhalterin meines Vertrauens und Expertin für digitale Buchführung, die maximal automatisiert ist.
Sehr schön. Wir haben eine Folge, die für alle Steuerkanzleien interessant ist, die bisher mit den Herausforderungen kämpfen, die die amerikanischen Handelsplattformen so mit sich bringen. Viele, viele Steuerberater, mit denen wir zu tun haben, lehnen Mandate ab, weil sie Angst haben vor dem Datenkuddelmuddel. Wir haben die Lösung und öffnen damit die Tür zu vielen weiteren Mandaten. Das ist also eine Folge, die sich alle unbedingt anhören sollten. Bis gleich.
Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo und herzlich willkommen bei Let's Talk About Tax. Heute heißen wir zwei Damen willkommen, die zur Abwechslung mal keine Steuerberaterinnen sind, aber die sich extrem gut mit dem, sagen wir mal, Datenbedarf von Steuerkanzleien auskennen. Also mit den Problemen, mit denen eine Steuerkanzlei sich herumschlagen kann und die auch ein paar Lösungen mitgebracht haben. Herzlich willkommen, Mandy Rohm von den Lebensentdeckern. Habe ich das richtig verstanden? Lebensentdecker? Genau. Und Dagmar Kinter von unserem LexWareOffice-Partner Kassentlingeln. Hallo, herzlich willkommen nochmal.
Ja. Hallo und danke für die Einladung.
Der Olaf ist heute nicht da. Deswegen liegt die Last mit allen Fragen auf mir. Aber ich delegiere das ein bisschen an unser Fußnotenspiel. Wir haben euch das ja schon erklärt. Wir haben einen Jingle, der gleich läuft, der dann gleich zweimal läuft. Und wir stellen euch vor in Form von drei Fußnoten über unseren Gast. Wer möchte anfangen?
Ich fange gerne an.
Fang an.
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Ja, Fußnote Nummer eins, die viele nicht wissen. Ich lebe tatsächlich derzeit in meinem Van. Ich bin heimatlos und befinde mich gerade im Moment auf Sardinien. Und ich kann sagen, Sardinien ist nicht der Ort, wo man überwintern möchte.
Ah, okay.
Fußnote Nummer zwei ist, das kann man aus dem ersten schließen, für eine Frau eher ungewöhnlich, stehe ich total auf Autos und deswegen habe ich auch einen Offroad-Van und bewege mich damit gerne in Schlamm und Dreck und Matsch und auf Abwegen. Und die Fußnote Nummer drei ist, da sie ja ganz anders kannt und eigentlich zweisprachig aufgewachsen bin und den Steuermoney auch ohne Google Translate verstehe, weil ich nämlich eigentlich ganz dürfbordisch rede.
Also wir können jetzt ganz lange darüber streiten, ob Autos ein Frauenhobby sind, aber nicht hier. Ne, so. Du bist also auch zugewandert. Aha, spannend. Mhm. Mandy, hast du auch drei Fußnoten für uns?
Ja, ich habe euch auch drei Fußnoten mitgebracht. Fußnote Nummer eins. Ich habe seit 3 Jahren keinen Schnee mehr gesehen. Im Winter zieht es mich in die Sonne. Und ich bin mit meinem Business im Handgepäck unterwegs. Aktuell bin ich in Melbourne und mache von hier aus Buchhaltung. Fußnote Nummer zwei ist, ich habe 2 erwachsene Söhne, die überhaupt keinen Bock haben auf Reisen. Das heißt, als ich die das erste Mal gefragt habe, ob sie mitwollen, uns mal im Winter besuchen wollen in Asien, haben die gesagt, oh, nö, ihr kommt doch wieder. So. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert zum Glück. Fußnote Nummer drei, ich war 20 Jahre festangestellte Buchhalterin und habe dann meinen Job gekündigt und wollte eigentlich Autorin werden. Und dann hat mir die Buchhaltung so gefehlt, dass ich doch wieder zurück zu meinen Wurzeln gekommen bin und das digitale Business aufgebaut habe.
Mit euren Locations wollt ihr mich ja bloß neidisch machen, oder?
Das kann ich gar nicht.
Nein, Sardinien, naja gut. Wieder anderes Thema, ne? Aber dieses virtuelle Nomadentum, das uns allen offen steht mit der digitalen Welt, ist ja was besonders Feines. Ihr habt bestimmt einiges zu erzählen. Ich werde eure LinkedIn-Profile auch in die Shownotes setzen, falls sich jemand mit euch vernetzen will, der sich dafür interessiert, wie ihr das alles managt und handhabt, wenn ihr einverstanden seid.
Ja? Gerne. Sehr gerne.
Immer wieder stelle ich fest, wenn ich mit Steuerberatern spreche auf so einem Branchenevent, dass einige gar nicht wissen, dass man LexWareOffice erweitern kann um Partneranbindungen. Deswegen, unter anderem deswegen, haben wir heute Dagmar eingeladen. Kannst du mal erzählen, wie es kommt, dass du eine LexWare-Office-Partneranbindung entwickelt hast und was macht die eigentlich genau?
Wie das gekommen ist, tatsächlich wie bei so vielen, man hat selbst ein Problem, das man irgendwie lösen möchte und stellt dann fest, dass viele das Problem haben. Mandy hat es eingangs erwähnt, ich habe Tube gegründet. Tube ist eine Taschenmanufaktur und habe mit diesem Label unter anderem auf Etsy verkauft. Das war 2013 schon, als ich das Label gegründet habe und habe eben dann, als es eines Tages zum Thema Buchhaltung kam, festgestellt, ich habe ursprünglich BWL studiert, also ich habe den Background schon ein bisschen und habe festgestellt, oh, das ist ja gar nicht so einfach mit diesen Daten und musste mich jeden Monat damit rumschlagen, eine hunderte Zeilen lange CSV-Datei so umzuformatieren, dass ich die irgendwie verarbeiten kann und später dann auch irgendwann in LexWare Office verarbeiten kann. Und habe dann erstmal mir quasi selbst eine händische Anleitung geschrieben, dass ich jeden Monat diese Schritte halt genau wiederholen kann und nicht jedes Mal neu überlegen muss, ach, wie war das denn? Und dann habe ich noch das große Glück, dass mein Bruder Entwickler ist. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, du pass mal auf, das muss doch anders gehen. Und so haben wir dann erstmal begonnen, diese CSV automatisch zu konvertieren, auch für andere Etsy-Verkäuferinnen. Und haben dann gedacht, das muss doch noch einfacher gehen mit noch weniger Knopfdrücken. Das kann so nie sein. Und haben dann mit LexWare Office zusammengearbeitet und haben den Buchhaltungssync entwickelt. Und ich behaupte mal, die Etsy-Buchhaltung ist jetzt in 5 Minuten pro Monat zu erledigen.
Also die Händlerinnen sind natürlich, oder Händler und Händlerinnen sind natürlich begeistert. Aber wir sprechen ja heute über Themen für Steuerberater. Mhm. Ist das für eine Kanzlei denn auch so praktisch, was du da machst? Wie sieht das denn in der Praxis für eine Steuerkanzlei aus?
Für eine Kanzlei ist das überaus praktisch. Ich weiß, dass viele Kanzleien tatsächlich Etsy-Mandate von vornherein ablehnen, weil die Datenstruktur so hochkomplex ist oder sie von den Usern gar nicht die vollständigen Daten bekommen, fehlerhafte Daten bekommen. Teilweise auch, wir vom Thema innergemeinschaftliche Lieferungen reden, wenn es um die Gebühren geht etc. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Mandanten sind Selbstbucher, was ja auch immer mehr im Kommen ist und nutzen den Buchhaltungssync und bringen perfekt aufbereitete Daten, auch für den Steuerberater. Wenn der die Monatsab- oder Jahresabschlüsse macht, ist es halt, bedeutet das viel weniger Zeitaufwand, kein Nachrennen nach den Daten und wirklich eine viel schnellere Prüfung, was natürlich das Mandat dann auch viel lukrativer macht. Und oder die andere Möglichkeit ist, wir haben immer noch die manuelle, also die automatische Datenaufbereitung über die CSV und der Mandant bringt die dann korrigierte CSV. Das heißt, dass die Steuerkanzlei muss dann sich auch nicht mehr damit Zeit verschwenden, die Daten aufzubereiten, sodass die überhaupt irgendwie funktionieren und lesbar sind und korrekt sind.
Hast du denn selber auch mit den Steuerberatern zu tun oder geht das alles über die Händler, die als Mandant unterwegs sind, oder kommen zu dir auch Steuerberater mit Fragen?
Es kommen immer mehr Steuerberater mit Fragen zu uns. Wir begrüßen diese Zusammenarbeit auch sehr und wünschen uns das auch. Und perspektivisch wollen wir da auch ein Portal für Steuerberater einrichten, dass die direkt zum Beispiel den Buchhaltungssync für ihre Mandate einrichten können. Also wer auch immer Fragen hat dazu, bitte gerne zu uns kommen, denn es ist tatsächlich immer noch so, dass da große Unwissenheit herrscht, wie Etsy tatsächlich funktioniert, auch weil halt einfach die Mandanten es nicht wissen und dann falsche Informationen weitergeben.
Etsy hat ja auch immer noch den Ruf als so eine kleine Nebenbei-Plattform für Leute, die was basteln, ist ja aber inzwischen schon einer der ganz großen Marktplätze, ne, mit richtig großen Mandaten. Also das darf man nicht unterschätzen. Da geht vielen spezialisierten Steuerkanzleien ja auch viel Geschäft verloren, wenn die sich das nicht drauf schaffen, dieses Wissen, wie man das verwaltet, oder?
Absolut, absolut richtig. Also das ist lange aus den Kinderschuhen raus. In den USA gehört Etsy zu den Top 10 Shopping-Plattformen. Soweit sind wir in Deutschland nicht. Aber es ist definitiv so, das ist weit entfernt von den Basteln-Accounts, sondern das sind wirklich professionelle Labels, die mehrere hunderte oder tausend Verkäufe im Monat haben. Also da sind große Mandate, die verloren gehen können, weil das halt einfach ein weiterer Marktplatz, der in das Portfolio dazugehört, genauso wie Amazon oder eBay.
Ja, diese Welt kommt bei uns ja gerade erst so allmählich so ein bisschen an. Ne? Die Amis sind etwas schneller, aber die haben ja auch Sachen, die wir nicht wollen, ne? Wie dieses Datenkuddelmuddel und noch ein paar andere Geschichten. Sind diese ganzen Sachen dann auch datenschutzkonform?
aber natürlich datenschutzkonform. Wir bereiten, also mein Bruder und Entwickler Andreas Gehret, der ist auch Datenschutzbeauftragt, der achtet da penibel drauf. Wir hosten alles selbst, es ist alles in Deutschland gehostet. Also wir sind da hoch spezialisiert drauf, dass es eben auch datenschutzkonform ist.
Also kein Steuerberater muss mehr zucken, wenn ein Etsy-Mandat ankommt. Jetzt haben wir aber Händler, die ihre Buchhaltung nicht selber im Griff haben. Jetzt haben wir Mandy. Mandy, erzähl doch mal bitte, was du machst und was dein Geschäftsmodell ist.
Genau, wir unterstützen Selbstständige und Unternehmer bei der Buchhaltung mit Lex for Office und wir übernehmen teilweise die Buchhaltung oder wir coachen auch. Das heißt, ich bin Lex for Office Premium Coach. Das heißt, die Selbstständigen buchen sich bei uns einen Buchhaltungscheck oder ein Coaching oder besuchen einen unserer Kurse, in dem sie lernen, wie sie mit Lex for Office die Buchhaltung machen können. Und dadurch, dass wir eben die Expertise auch im E-Commerce haben, ich relativ am Anfang auch mit dabei war, als Dagmar das entwickelt hat, das Kassenklingeln-Tool, weiß ich, worauf es ankommt und wo auch die Knackpunkte sind und die Fragen bei den Unternehmern.
Erzähl doch mal, wie das abläuft, wenn ihr mit einer Steuerkanzlei arbeitet. Wir sind ja heute unterwegs für Steuerberater. Jetzt haben wir einen Steuerberater, der hat irgend so ein qualvolles Etsy-Mandat. Jetzt weiß er, wie das anders geht. Aber der Händler kann es halt immer noch nicht und dann kommt ihr. Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit ab? Womit muss die Steuerkanzlei da rechnen?
Also da haben wir ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir mit den Steuerkanzleien zusammenarbeiten. Das eine ist, dass wir selbst auf Steuerkanzleien zugehen oder einfach wissen, bestimmte Steuerkanzleien sind mit Lex for Office, also ich sage dann immer, die sind Lex for Office positiv. Frag auch vorher die Unternehmer, frag bitte deinen Steuerberater, ob der Lex for Office positiv ist. Ja. Und wenn die eh wechseln wollen, was manchmal vorkommt, weil die sagen, okay, ich möchte mit Lex for Office arbeiten, dann haben wir auch einige Steuerberater, es werden immer mehr Kanzleien, die wir empfehlen können, wo wir auch wissen, die verstehen, wie in Lex for Office gebucht wird und wie auch diese Schnittstellentools funktionieren können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Kanzleien kommen immer häufiger auch zu uns und sagen, wir haben hier einen Mandanten, könnt ihr den bitte coachen, könnt ihr das Onboarding übernehmen? Also wir haben eine Kanzlei, mit der wir zusammenarbeiten, für die wir die Onboarding-Gespräche übernehmen. So wissen die von Anfang an, dass die Kunden, oder in dem Fall dann die Mandanten, die Buchhaltung richtig aufgesetzt haben. Also wir können von vornherein schon sehen, wo sind denn eigentlich die Fallstricke und was können die künftig besser machen, die Mandanten.
Wenn ihr auf Steuerkanzleien trefft, die nicht so positiv eingestellt sind. Es gibt noch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das ändern kann. Also ich spreche immer mit Mandanten, die sagen, mein Steuerberater nimmt nur DATEV, weil die gar nicht wissen, dass man aus Lex for Office die Daten holen kann. Und viele Steuerberater wissen nicht, dass sie das kostenlose Starterpaket buchen können. Dann haben die den Ansprechpartner und bekommen einmal dieses Mandanten-Onboarding vernünftig gezeigt. Also oft sind es Informationslücken, die einfach nur noch geschlossen werden müssen, damit es dann reibungslos klappt. So wie ihr beide, ihr kennt euch, ihr arbeitet zusammen. Wenn ihr eine Frage habt, ergänzt ihr euch sofort. Und ähnliche Angebote halt at Lex for Office. Die haben auch eine extra Zertifizierung nur für Steuerfachangestellte. Das ist der Lex Officer. Der findet einmal im Jahr statt. Da kann man die Leute hinschicken, die in der Kanzlei arbeiten und die lernen dann diese ganzen Sachen, damit die Zusammenarbeit mit Mandanten reibungslos klappt. Und die erfahren dann halt auch solche, es ist ja schon kein Geheimtipp mehr, ne? Dagmar ist ja schon lange kein Geheimtipp mehr mit ihrer Erweiterung. Aber all diese Sachen verbreiten sich ja am besten, wenn Leute davon erzählen, die das auch wirklich selber machen und nicht irgendwie zufällig auf irgendeine Info darüber stoßen. Immer aus der Praxis, die Problemlösungen, die jemand gefunden hat, sind ja das Wirksamste, damit andere das auch nutzen. Ne? Ja, so Mandy, jetzt muss ich mal einmal kurz anders abbiegen. Hast du von uns Post bekommen?
Ja, ich habe Post bekommen.
Normalerweise ist dieser goldene Umschlag immer sehr spannend für Olaf und mich, weil wir immer hoffen, dass der oder die andere drankommt. Aber diesmal trifft es ja unweigerlich mich mit der Frage aus dem goldenen Umschlag. Magst du mal vorlesen, was ich da gefragt werde, bitte?
Ja.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Carola, triffst du Entscheidungen spontan oder wohl überlegt?
Das kommt auf die Größenordnung an und auf das Thema. Also eine Immobilie überlege ich mir sehr, sehr genau und gucke mir zu allen Tageszeiten und Wochentagen das Umfeld an und spreche über alle möglichen Dinge mit allen möglichen Leuten, die das besser beurteilen können als ich. Freundschaften schließe ich aus dem Bauch heraus und überlege nicht lange, ob mir jemand was nutzt oder nicht. Also es kommt drauf an. Es kommt auf das Thema an, aber ich glaube nicht, dass ich damit eine große Ausnahme bin, oder? Wie seht ihr das?
Also ich bin da auch sehr spontan. Menschen entscheidet sofort das Bauchgefühl. Aber generell finde ich faszinierend, je älter ich werde, desto mehr lasse ich das Bauchgefühl entscheiden und würde auch, also so eine Immobilienkauf, wenn ich davor stehe und mein Bauch sagt, ne, dann würde ich das auch nicht kaufen. Sagt der Bauch ja, dann überlege ich natürlich noch länger. Aber ja. Das finde ich eine ganz spannende Beobachtung an mir. Man wird so trainiert, dass man alles mit Verstand entscheiden muss, aber je älter ich werde, desto mehr schicke ich mein Gefühl voraus.
Ja. Das mache ich ganz genauso, Dagmar.
Ist euch schon aufgefallen, wie das daneben geht, wenn man sein Bauchgefühl ignoriert?
Ja, voll.
Hat noch nie geklappt, oder?
Hat noch nie geklappt.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das Altersweisheit ist bei uns drei. Ich hoffe nicht, dass es das schon ist. Aber Bauchgefühl, ja gut, beim Immobilienkauf ist das ein Faktor. Ne? Budget und Lage sollten natürlich, ne? Sagte die Frau, die eine Schrottimmobilie gekauft hat, die danach 10 Jahre saniert werden musste, aber sie ist jetzt sehr schön. Ne? Also man also die sorgfältigsten Überlegungen schützen auch nicht vor nicht vorhandenen Heizungen, haben wir dann gelernt. Ne? Aber ja, Bauchgefühl ist unterm Strich viel wichtiger. Nur in der Branche wie der Steuerbranche fließen halt so viele andere Faktoren mit ein. Und wenn es um andere Leute geht und deren Geschäftsmodelle und so, dann überlegt man ja schon 3 oder 4 Mal, was man empfiehlt, oder?
Ja, mit dem Betriebsprüfer braucht man, glaube ich, auch nicht mit Bauchgefühl kommen.
Ich hoffe nicht, nee, ehrlich gesagt. Ne?
Ich hoffe, das ist nicht notwendig, mit Bauchgefühl zu kommen beim Betriebsprüfer.
Ja, das meinte ich damit. Ne? Lass uns das Szenario lieber nicht auswälzen. Da hätte Olaf jetzt bestimmt sehr viel Spaß. Schade, dass er heute nicht dabei sein kann. Der hatte sich auch auf die Folge mit euch gefreut. Mandy, basierend auf deinen Erfahrungen mit Mandanten, mit Steuerkanzleien und mit deinen eigenen LexOffice-Erfahrungen, was würdest du einer Steuerkanzlei empfehlen als erste Schritte, wenn die jetzt anfangen wollen, Mandanten anzunehmen, die auch auf Etsy unterwegs sind oder auf den anderen großen Handelsplattformen? Müssen die irgendwas anders machen als bei einem ganz, sag ich mal, Standardmandat? Oder was kann man intern tun, damit das gut klappt, auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit einem Dienstleister wie mit euch? Was würdest du empfehlen?
Also eine Sache hattest du gerade schon angesprochen, schaut, dass ihr Expertise in der Kanzlei habt. Also entweder der Lex-Officer oder jemand, der so auch Erfahrung hat mit den Schnittstellen, mit Lex4Office und dann auch mit dem E-Commerce. Wenn ihr selbst keine Experten in der Kanzlei habt, dann arbeitet mit Lex4Office-Coaches zusammen. Also dadurch, dass immer mehr E-Commerce-Unternehmen, also gerade auch kleinere und auch mittlere E-Commerce-Unternehmen nach Unterstützung suchen, bilden sich die Lex4Office-Coaches auch enorm weiter und können da sehr gut unterstützen. Also wenn nicht die Lebensentdecker, dann auf jeden Fall, es gibt so viele tolle Lex4Office-Coaches, die unterstützen können. Ja. Und dann empfehle ich ein Onboarding-Gespräch. Also zum einen, um erstmal herauszufinden, was braucht der Kunde, oder der Mandant, ist es ja bei den meisten Steuerkanzleien, wo hängt es gerade und welche Herausforderungen habt ihr, also oder hat auch der Mandant? Am besten arbeitet ihr mit Fragebögen, also dass ihr von vornherein auch so Sachen abfragt. Ist OSS ein Thema für den Mandanten, für den neuen Mandanten? Weiß er das überhaupt? Also ist ihm das Problem überhaupt bewusst, ist oder soll Versteuerung? Solche Sachen würde ich einfach vorher schon abfragen.
Eine ordentliche Checkliste, um zu gucken, ob es überhaupt passt. Ne? Denn die Mandanten müssen ja auch mitarbeiten. Also es reicht ja, die können ja das nicht wie bei irgendeiner ganz banalen Geschichte einfach alles hinklatschen und sagen, sortiere die Belege, die müssen ja aktiv mitwirken. Gibt es irgendwas, wo du sagst, welche typischen Fehler machen Mandanten, wenn sie auf den großen Plattformen unterwegs sind, die steuerlich dann später allen um die Ohren fliegen können? Kann man das überhaupt so sagen? Liegt das dann an den Mandanten oder an den Plattformen? Gibt es irgendwas Typisches?
Fehler sind Unwissen und deswegen ist es umso wichtiger, dass auch die Steuerkanzleien mitarbeiten oder den Mandanten auch sagen, wo es läuft falsch. Also wir haben immer mal wieder Mandanten, die zu uns kommen und die haben dann 13b überhaupt nicht verstanden, buchen halt Meterrechnungen ohne Umsatzsteuer. Oder die Shopify-Rechnungen buchen sie dann mit 90%, weil sie nicht verstanden haben, was 13b ist. Und dann und wenn sie dann nicht das Feedback von der Steuerkanzlei bekommen, weil die Steuerkanzlei, also einige Steuerkanzleien sagen, naja, der bucht ja selber, der muss ja schon wissen, was er macht. Und der Mandant denkt, ne, meine Steuerkanzlei wird mir schon sagen, wenn was falsch ist. Die haben mir nie was gesagt, also wird es schon so hinhauen. Und das ist eine Sache, über die wir immer wieder stolpern.
Die müssten also von Anfang an ab und zu mal gucken, um sicher zu gehen, dass das alles vernünftig gebucht wird und nicht am Jahresende auf einmal einen großen Anfall kriegen, weil sie merken, jetzt muss ich 300 Buchungen durchgucken. Ne? Von Anfang an richtig. Einfach mal vielleicht alle 6 oder 8 Wochen mal reingucken, ob das überhaupt richtig läuft. Dann kann man das aber auch im Nachwirken noch korrigieren, oder?
Richtig, aber wenn die schon festgeschrieben sind, weil Umsatzsteuervoranmeldungen übermittelt wurden, dann ist es zum einen sehr aufwendig, es entsteht ein großes Chaos und deswegen empfehle ich, macht ein Onboarding mit den Mandanten, also gerade wenn es so etwas komplexere Sachen sind. Schaut, ob die Schnittstellen richtig verbunden sind, ob das richtig eingestellt ist. Also Etsy lässt sich super einfach anbinden, aber es gibt einige Apps wie zum Beispiel Shopify oder Pageo, wo es doch so Hürden gibt, dass man was falsch machen kann.
Ja. Ich würde gerne noch was zu den Fehlern ergänzen. Da habe ich das gerade in Bezug auf Etsy wissen sowohl viele Verkäufer als auch viele Kanzleien nicht, dass wenn sie zum Beispiel digitale Produkte verkaufen, dass Etsy als Reseller in dem Fall mit Sitz in Irland sitzt. Das heißt, es ist ein EU-Verkauf von digitalen Produkten. Punkt eins. Dann, wenn man nochmal so Sonderregelungen hat wie Kleinunternehmer oder Nicht-Kleinunternehmer, hatten wir die erste Herausforderung. Und dann ist es auch so, gibt es die Fallkonstellation, wenn ich Verkäufer bin als Kleinunternehmer und ich habe nicht meine Umsatzsteueridentnummer bei Etsy angegeben, dann wird die Gebührenrechnung dann wird die Gebührenrechnung ohne ausgewiesene deutsche Umsatzsteuer gestellt. Das heißt, dann tritt der Fall von Reverse Charge ein für die Gebühren und das muss man halt alles wissen. Und das sind so diese zwei ganz typischen kritischen Fälle, die weder die Verkäufer noch die Kanzleien wissen, woher sollen sie es auch wissen. Also wir sind ja die Ersten, die darüber überhaupt aufklären und beraten. Deswegen sage ich ja, wenn Kanzleien Fragen haben, dann können sie gerne auf mich zukommen oder wenn es Schulungsbedarf gibt innerhalb größerer Kanzleien, dann sind wir auch Ansprechpartner.
Genau, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Also wir bieten auch Schulungen, also Dagmar bietet Schulungen für Kanzleien an, wir bieten auch Schulungen für Kanzleien an. Also wir haben, als wir jetzt mit der größeren Kanzlei gestartet sind, habe ich gesagt, lass uns mal einen Call machen zusammen. Also lass uns mal einfach zu dritt hinsetzen und gucken, wie machen wir dann einen normalen Buchhaltungscheck? Weil wir haben so viele Buchhaltungen schon geprüft, dadurch, dass wir so viele Kunden haben. Wir wissen, wo die Knackpunkte sind und deswegen könnte das auch nochmal aus Sicht eines Buchhalters oder eines Dex4Office-Coaches auch nochmal interessant sein für die Kanzleien. Wie prüfen wir von der anderen Seite, nicht aus der Steuerberatersicht, sondern aus der Unternehmersicht?
Ja, es muss also kein qualvolles Gehampel sein, sondern es kann auch gut organisiert sein. Dagmar, das ist ein sehr wichtiger Punkt mit dem digitalen Etsy. Habe ich dich richtig verstanden? Dann braucht man eigentlich 2 Etsy-Shops, um das sauber zu trennen.
Idealerweise hat man tatsächlich 2 Etsy-Shops, weil es wirklich problematisch ist, wenn Shops existieren, die beides, also digitale und physische Produkte, in einem Shop kaufen, wo die Gefahr besteht, dass ein Kunde beide Produktarten auf eine Rechnung, weil die muss man immer manuell nachkorrigieren, weil Etsy in der API das nicht getrennt ausgibt. Das ist alles nicht so schlimm, ja, weil diese Fälle, das sind Edge-Cases, die treten nicht so oft auf, aber man muss es halt auf dem Schirm haben und wissen. Und wenn jetzt jemand neu auf Etsy startet oder wenn eben eine Kanzlei ein Mandat übernimmt und weiß, okay, die verkaufen digitale und physische Produkte, dann muss man das einfach wissen und das können wir, also wir erstellen ja vollautomatisch die Rechnung für die Etsy-Verkäufe, sowohl für die digitalen Produkte direkt an Etsy, so wie es sein soll, und für die physischen Produkte. Wenn aber eben genau dieser Fall auftritt, dass ein digitales und ein physisches Produkt auf einer Rechnung ist, dann gibt die API nicht die richtigen Daten raus, sondern es wird das berechnet, was zuerst im Warenkorb landet. Und das muss man halt wissen und dann die Rechnung in LexOffice manuell korrigieren. Das ist kein Problem, ist lösbar. Ist jetzt auch nicht die Masse an Fällen, deswegen keine Angst vor Etsy.
Man muss es wissen. Und ja, klar wollen wir sowieso am liebsten alles automatisieren, damit man bei sowas nicht mitdenken muss. Aber ich frage mich natürlich, wenn das ja so ein Wissen ist, was du dir erarbeitet hast, durch das Erstellen der App auch, wie viele Hunderttausende von deutschen Händlern hampeln denn da rum und machen massive Fehler?
Ja. Ja. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht wissen. Das sind sehr, sehr, sehr viele. Und die Herausforderung ist halt einfach, ich meine, es ist das Leid von allen, die sich mit dem Thema Buchhaltung und Steuerberatung etc. beschäftigen. Die meisten Unternehmen wollen halt erstmal Reichweite und Umsatz generieren und dann häufig kommt die Buchhaltung dann irgendwie erst hinten dran. Und dann nochmal mit diesem neuen Patch vom Steuermeldegesetz, Entschuldigung, ich weiß nicht den korrekten Ausdruck, fallen auch viele Etsy-Seller vom Glauben ab, wenn sie dann auf einmal vom Finanzamt kommen, weil Etsy natürlich als Plattform, genauso wie jede andere Plattform, sie gemeldet hat, weil sie eben über 30 Verkäufe oder über 2000 Euro Umsatz im Jahr kamen. Und spätestens dann, und solche Fälle haben wir viele, kommen die dann auf uns zu und sagen so, ich muss meine Buchhaltung für von vor 3 Jahren machen. Oder? Keine Ahnung.
Influencer hatten ja gerade so einen Wake-up-Call letzten Sommer mit den, also der großen Überraschung, dass man tatsächlich alles versteuern muss, was man einnimmt, auch wenn es Sachwerte sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele das wirklich nicht gewusst haben, aber okay, sie haben es halt mal versucht. Jetzt kommt vielleicht irgendwann mal die nächste Welle mit Etsy, ne, dass lauter Händler eine Betriebsprüfung haben und dann, was passiert dann mit so einem Datenkundenmodell? Kann man das abschätzen? Könnt ihr dazu, was glaubt ihr, was kommt dann auf Mandate und Steuerkanzleien zu, wenn jetzt wirklich jemand ein größerer Händler ist und hat dieses Datenkundenmodell, was passiert dann?
Tausende von manuelle Buchungen.
Okay.
Tausende. Tausend. Also mit den Kassenklingeln-Tools können Sie wenigstens die Daten einlesen. Der Sync funktioniert nicht rückwirkend, das machen wir nicht. Der Sync funktioniert wirklich erst ab dem 1. des Monats, wo er angebunden wird. Und beim Sync ist es ja so, da werden sowohl die Zahlungsdaten von Etsy übertragen, als auch, dass wir die Rechnung erstellen. Deswegen Etsy-Buchhaltung in 5 Minuten im Monat. Das Einzige, was dann noch gemacht werden muss, ist vielleicht mal alle 2 Wochen reingucken, die automatischen Zuordnungsvorschläge von LexBeOffice annehmen. Das funktioniert wirklich hervorragend. Und einmal im Monat die Etsy-Gebührenrechnung hochladen und verbuchen. So, 5 Minuten, 10 Minuten im Monat ist das erledigt. Aber wir machen das nicht rückwirkend. Das heißt, so früh wie möglich damit starten. Was wir anbieten, man kann die Zahlungen monatlich per CSV hochladen, aber man muss da halt noch zusätzlich sehen, okay, woher bekomme ich die Rechnung oder ich muss halt diese ganzen Zahlungseingänge aus Verkäufen und so weiter manuell verbuchen als Einnahme, wie auch immer. Also das ist natürlich dann sehr, sehr viel manuelle Arbeit und das möchte man nicht machen,
wenn man Stress ist. Man möchte auch keine Betriebsprüfung haben, bei der man 10.000 Datensätze manuell nachbuchen muss in einem Feld, von dem man nichts versteht, nehme ich mal an. Also ich würde das ungewöhnlich finden, wenn das jemand mag, obwohl Mandy traue ich inzwischen alles zu, ne? Du hast teilweise von so komplexen Fällen erzählt mit leuchtenden Augen. Da hätte ich mich diskret in der Ecke erschossen, aber du hast das dann irgendwie eine gute Herausforderung gefunden. Als Buchhaltungsexperte, siehst du da ein größeres Risiko für Fehlinterpretationen? Also Plattformdaten, Buchhaltung, steuerliche Bewertung, es ist ja kein Durcheinander mehr mit den richtigen Daten, aber gibt es ein größeres Risiko, steuerlich falsch eingeschätzt zu werden, zum Beispiel vom Finanzamt mit diesen ganzen Geschichten oder lösen so Apps wie die von Dagmar das Risiko komplett auf?
Es darf ja trotzdem erstmal eingerichtet werden. Ich meine, wie Dagmar schon sagte, das ist jetzt halt für den laufenden Monat, aber auch wir erleben das immer mal wieder, dass jemand sagt, ich muss meine Buchhaltung rückwirkend aufräumen. Wir haben jetzt gerade ganz frisch wieder einen Fall von 8.000 nicht zugeordneten Buchungen. Also ja, da erzähle ich auch von leuchtenden Augen, mit leuchtenden Augen von, weil das macht mir auch richtig Freude, auf meinem Team macht das richtig Freude, das aufzuräumen. Wir sind jetzt runter auf 500 nicht zugeordnete Buchungen und die kriegen wir auch noch hin. Das, was du gefragt hast jetzt gerade, Fehleinschätzungen und im Zweifel werden die geschätzt, die Unternehmer, und zahlen dann erstmal Steuern voraus, die sie vielleicht gar nicht eingenommen haben. Und das kann halt finanziell auch ruinieren.
Es hält unfassbar auf und es ist finanziell gefährlich, ne?
Und es ist schwer, einen Steuerberater zu finden. Also wenn man sagt, so, ich habe jetzt, ich müsste für 2023, 24, 25 die Buchhaltung nachträglich machen und ich will es mit LexBeOffice machen, dann einen Steuerberater zu finden, der sagt, ja, wenn du es bisher hast schleifen lassen, dann wird es jetzt wahrscheinlich ab jetzt sauber durchlaufen. Das wird halt schwierig werden. Aber wir erleben halt gerade, wenn der Druck dann da ist, dann sind die auch motiviert und da können wir es wirklich auch gut unterstützen.
Wenn du jetzt mit einem Steuerberater in ein Gespräch gehst und dann erzählst, was die alles so macht und erwähnst Etsy und der Steuerberater sagt, oh nee, das tue ich mir nicht an, was sagst du dann? Du empfiehlst Dagmar, aber du empfiehlst ja auch Prozesse. Ja. Was sagst du denn dann? Wie empfiehlst du das denn? Also du hast wenig Zeit, aber du willst diesen Menschen retten vor dem Chaos, was er sonst hat. Was sind denn die Sachen, die du hervorhebst?
Also wenn es eine Etsy-Buchhaltung ist, dann empfehle ich natürlich Dagmar und sage, dass die Belege halt also wir gehen jetzt mal von jemandem aus, der gerade erst frisch gestartet ist, wo noch nicht so viel aufgelaufen ist, weil das, was jetzt Dagmar gerade sagte, wenn es mehrere Jahre rückwirkend ist, das kann halt doch komplizierter werden. Und sage dann eben auch, dass im Hintergrund diese ganzen Buchungen sauber verarbeitet werden, weil die Rechnungen in LexWareOffice erstellt werden, mit den richtigen Steuersätzen. Also da ist wenig Spielraum für, also nicht wenig, sondern es gibt keinen Spielraum für Umsatzsteuerfehler, weil das wird alles von diesem Tool vorgegeben. Und dadurch, dass auch die KI oder die Zuordnung in LexWareOffice super funktioniert, sind halt, werden auch die Buchungen korrekt zugeordnet. Was halt manchmal eine Schwierigkeit sein kann, ist, wenn die eine Gebührenrechnung bekommen, dass die nicht verstehen, okay, wenn das vier Gebühren sind, also vier unterschiedliche Gebührenzeilen sind in der Bank, dass die das miteinander verknüpfen müssen. Aber das ist relativ selbsterklärend und da sehen wir bei Pageo ganz andere Gebühren. Listen. Also das heißt, bei Pageo wird ja für jede Buchung, für jeden Zahlungseingang wird eine separate Gebühr übertragen zu LexWareOffice. Da können dann halt zu 600 Verkäufen kommen dann halt 600 Gebührenbuchungen dazu. Und das fällt bei Etsy, wenn Etsy Sync komplett
Dagmar,
weg.
Dagmar, du musst da mal ran. Du musst Pageo aufräumen. Wie wär's denn?
Es juckt mir in den Finger. Ne? Wir haben ja, mit Pageo kann man ja mehrere Sachen anbinden. Ich glaube, Amazon kann man die Gebühren übertragen, Shopify und auch Etsy konnte man. Aber Pageo überträgt halt nur. Und Pageo bereinigt nicht und Pageo addiert nicht. Und das machen wir schon. Weil in diesen übertragenen Gebühren, zum Beispiel wenn jemand in die USA verkauft oder nach England, dann sammelt Etsy zum Beispiel Steuer ein. Und die wird auf dieser Gebühren, auf dieser CSV, auf der berühmten, berüchtigten und in der API werden die auch mit übermittelt. Das heißt, ich habe eine Position, die eigentlich ein durchlaufender Posten ist. Und die muss man halt alle manuell bereinigen in LexWareOffice, aber wir bereinigen die im Prozess halt schon. Die ist DVU-konform und wir addieren die Gebühren nach ihrer Art. Pro Etsy-Verkauf hat man einmal Verkaufsgebühren, Processing Fees, also Zahlungstransaktionsgebühren, möglicherweise Etsy Ads und so. Und wir gruppieren für alle Verkäufe in einem Monat all diese, zum Beispiel Etsy Ads in einer Posten, alle Transaktionsgebühren in einem Posten, alle Einstellgebühren in einem Posten. Das heißt, man hat am Monatsende maximal 7 Gebührenposten statt, keine Ahnung, mehrere hundert. Also wir reduzieren die Gebührenposten, die Buchungsposten um bis zu 87%. Das spart natürlich enorm Zeit. Also selbst den Selbstbuchern, als auch den Buchhaltern, als auch den Kanzleien. Das ist natürlich sehr lukrativ, weil diese Zeit einfach wegfällt für diesen Kleinkram, was ja wirklich nur
nervt.
Ich will jetzt nicht sagen Idiotenarbeit, verlangt jetzt keine große denkerische Leistung, immer als Teilbuchung einen Betrag zum nächsten zu verbuchen. So, entschuldigt bitte, wenn sich jemand angegriffen fühlt, aber das ist ja jetzt einfach nur To-Do.
Das ist ja auch eine Fehlerquelle, ne? Wenn man davon ein paar Tausend machen muss. Das ist ja noch ein anderes Problem. Ob das anspruchsvoll oder nicht, ist ja gar nicht das Thema. Wer macht das denn manuell und wird dann vielleicht abgelenkt und macht da irgendeinen dicken Fehler rein? Das ist ja auch keine Arbeit. Dafür haben wir Maschinen, ne? Dafür haben wir KI, dass Menschen sowas nicht mehr müssen. Ja. Dass sie sich auf die spannenden Sachen konzentrieren können. Bekommt ihr beiden auch mal konkretes, direktes Feedback von Steuerkanzleien zu den Sachen, die ihr macht? Was sagen die denn so?
Ja. Wir bekommen regelmäßig Feedback von Steuerkanzleien. Ich hatte jetzt vor kurzem mit einer Steuerkanzlei gesprochen, bei der wir mehrere Kunden haben. Und habe mich mit der Steuerfachangestellten unterhalten und dann habe ich gesagt, sie waren relativ neu und habe ich ihr gesagt, wir haben ja mehrere Kunden, die wir gemeinsam betreuen, also Mandanten von euch. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, wer so unser Mandant, also unser Kunde ist. Und sie so, und ich habe mich schon gewundert, dass sie immer so aufgeräumt sind, die Buchhaltung. Daran liegt das. Also das ist natürlich das größte Lob. Oder ein Kunde sagte, dass die Steuerkanzlei nichts gesagt hat, hat keine Anmerkung, das ist für ihn, weil die Steuerkanzlei vorher immer so ein bisschen rumgemosert hat, das ist das größte Lob, sagt er. Wenn sie sagen, wir haben nichts zu beanstanden, das ist das größte Lob.
Ich finde, man kann dich auch loben, man muss nicht nur schweigen. Ne? Wenn das alles gut läuft und man jemanden findet, der bereitwillig solche Datenmengen aufräumt, ich finde, das sollten diese Kanzleien ruhig auch mal mit einem Lob honorieren. Ne? Das sind ja wirklich anspruchsvolle Geschichten, die ihr da teilweise aufräumt. Ich weiß noch, bei unserem ersten Gespräch hast du irgendwas erzählt von jemandem, der 19.000 Vorgänge nicht gebucht hatte. Ja. Dabei dann höflich zu bleiben, wäre für mich schon gar nicht so einfach, aber für dich war das irgendwie toll. Also ich finde, die Kanzleien, die mit dir arbeiten, die könnten das dann ruhig auch mal sagen. Ne? Nicht nur stillschweigend, Gott sei Dank passiert nichts Schlimmes, ne, sondern toll, toll macht ihr das. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben Teammitglieder, wir sind aktuell zu sechst.
Also, sind die auch in der ganzen Welt?
Die sind auch in der Welt unterwegs, genau. Ein Teammitglied ist gerade in Neuseeland, eins ist gerade in Thailand. Das heißt, wir schwärmen alle im Winter aus und genießen die Sonne.
Und machen deutsche Buchhaltung.
Und machen deutsche Buchhaltung.
Dagmar, kriegst du direktes Feedback von Steuerberatern?
Ja. Also Steuerberaterin und Buchhalterin, also Mandy freut sich immer wieder, ich freue mich über die Nachrichten von Mandy. Mensch, das Netzwerkmandat ist ja so einfach. Meine eigene Steuerberaterin auch, also die hatte den ganzen Prozess der Entwicklung mitbekommen. Ich habe ja, macht man als Unternehmerin normalerweise nicht, aber tatsächlich mache ich meine vorbereitende Buchhaltung für beide Unternehmen immer noch selber, weil ich will ja wissen, was ich da mache und wie das funktioniert. Ne? Und was ich hier erzähle, ist es in der Praxis umsetzbar. Und meine Steuerberaterin freut sich auch immer sehr, die Monats- und Jahresabschlüsse macht über meine Buchhaltung. Sie hat sonst keine Buchhaltung, die so einfach ist für sie, so wenig nachzuprüfen und zu kontrollieren ist. Und wir haben auch mehrere Kanzleien, die einfach jetzt schon Mandate vermittelt haben, also zu uns geschickt haben für den Sync und sagen, herrlich, es ist einfach ein Traum. Ich muss da einmal noch drauf gucken, ob die Gebührenrechnung richtig verbucht ist oder muss es halt selber machen, da in 5 Minuten oder 10 Minuten, was das Etsy-Mandat mich kostet. Und dann schicke ich die steuerlichen Meldungen ab und fertig ist das. Also das ist eine große Erleichterung.
Wir haben jetzt den Fall, dass wir sehr viel praktische Einblicke geboten haben und es ließ sich gar nicht vermeiden, dass das Werbung war, ne? weil ihr ja genau erklärt habt, was gut läuft, was in welcher Kombination gut läuft und was die Kanzleien davon haben. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Ne? Ich hoffe, dass sich viele Leute bei euch melden. Ihr habt ja auch beide gesagt, ihr bietet gegebenenfalls Beratung an, wenn sich jemand dafür interessiert, die eigenen Prozesse auf Vordermann zu bringen. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß an dieser Folge hattet wie ich, weil ich das einfach eine sehr gute Idee finde, so nützliche Sachen in die Welt zu bringen und möglichst vielen Leuten davon zu erzählen, dass sie gar nicht leiden müssen. Sie können Etsy-Mandate annehmen, es ist überhaupt nicht schlimm, es tut nicht weh, es gibt Lösungen. Und wenn das nächste Problem um die Ecke kommt, wird auch das gelöst. Richtig, Dagmar?
Absolut, da bin ich schon auf der Suche. Also wenn irgendwelche Kanzleien da draußen sind, die sagen, ich brauche noch unbedingt die Erweiterung für das und das, die gibt es noch nicht in LexWareOffice, dann schreibt an uns, wir sind da sehr schnell und wir brauchen was Neues zum Entwickeln.
Das ist ein gefährlicher Vorschlag, aber okay, ich höre mir das dann auch gerne an im Ergebnis und der Olaf bestimmt auch. Ich danke euch sehr für die rege Beteiligung und die vielen Einblicke. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und alle, die diese Folge hören und denen die gefällt, die können uns sehr, sehr gerne ein Like dalassen. Man kann uns hören auf Spotify und den anderen Kanälen. Man kann uns sehen in voller Pracht auf YouTube. Wir freuen uns über Follower auf allen Kanälen und ich sage mal bis bald und ein sehr erfolgreiches Jahr allen. Tschüss, ihr zwei.
Tschüss und Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.